Ich glaube aber dennoch, dass du unabhängig von äußeren Einflüssen, dass du den Fokus und die Konzentration immer bei dir behalten solltest. So, und in deinem Coaching, in deiner Analyse, in den Spielsituationen, die passieren können, die gut waren, die weniger gut waren, all das. Ich glaube, das ist entscheidend. Und wenn du einen Job hast, und den haben wir als Fußballtrainer, als Basketballtrainer, als Handballtrainer, all die Trainer, sie werden einfach bewertet, auch von der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist, und sich aber von diesen Bewertungen freimachen.
Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ich habe gerade gemerkt, mir obliegt hier die komplette Kontrolle über die Aufzeichnung. Das finde ich fantastisch.
Du, es war eine schwere Geburt, ne? Dass wir zwei jetzt hier zusammenkommen.
Dieses Intro, ja. Das, ich glaube, es hat auf jeden Fall die meisten Anläufe gebraucht von allen. Wirklich. Nehmen wir heute auf? Nee, kann nicht. Nehmen wir heute auf? Nee, sorry, geht nicht. Ja, es war schwierig. Umso schöner ist es, dass wir jetzt hier sind.
Und ich muss dir danken, weil wie geil war dieser Gast? Wie geil war Sandro Schwarz, den du da an den Start gebracht hast? Also es war wie, als ob wir den schon Ewigkeiten kennen.
Ja, wir hatten schon, ich muss auch sagen, es war ein richtig, richtig guter Vibe von Sekunde 1 an. Mir hat das Gespräch auch total viel Spaß gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, wir hätten noch so endlos weiter quatschen können. Ich glaube, er musste dann auch irgendwann weiter. Aber er hat sich ja auch wirklich viel Zeit genommen für uns und alle unsere Fragen wirklich richtig nett und offen beantwortet und war nicht mal angefressen, Olli, als du so frech gefragt hast, ob Amerikaner eigentlich kicken können.
Das war doch nicht mal meine Idee, das zu fragen, es war die von Felix. Aber ich fand es auch geil, wie er einfach zwischendurch gesagt hat, geiler Podcast und hat einfach weitergequatscht, ja, und wir sind in die Overtime gegangen. Und ach so, mir fällt übrigens ein, ich muss ihm noch einen Gefallen tun. Ne? Irgendeiner hat einen Fake-Account von ihm aufgebaut. Und ich habe ja im Podcast, habe ich ihm versprochen, dass ich ihm helfe, weil er hat schon alles versucht, dass dieser Instagram-Fake-Account, den irgendjemand anders von ihm macht, den kriegt er nicht weg. Und er will gar nichts mit Social Media zu tun haben. Also das muss ich noch einlösen.
Er hat uns ja auch erzählt, warum er wirklich gar nichts mit Social Media zu tun haben will und auch, wie er so mit dem Druck umgeht, die auf ihm als Trainer lastet. Und das fand ich schon spannend. Also ich finde sowieso diese SportlerInnen-Mentalität sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde, dass da oft coole Gespräche bei zustande kommen. Und ich muss auch sagen, Sandro Schwarz did not disappoint in dieser Hinsicht. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Und du hast auch irgendwie vieles mitgenommen, oder? Du hast total interessiert immer nachgefragt, wie macht man dies noch, wie macht man das noch, was kann ich für die Teamführung mitnehmen? Also ich hatte auch das Gefühl, du warst richtig on fire,
ja,
und warst ein totaler, totaler Fan.
Also ja, ich muss ja auf der Arbeit bei mir gerade sehr, sehr viele Teams bauen, auch Kreativteams. Und ich meine, wer von Jürgen Klopp gelernt hat und was Sandro Schwarz gerade in den USA macht bei New York, also das ist nichts anderes als Teambuilding, und jemand, der auch so erfolgreich ist, ich glaube, da kann man alles mitnehmen, und genau deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, weil man einfach so viel aufsaugen kann und so viel lernen kann, und da habe ich mir alles von Sandro geholt, was geht, und das war so geil. Also ich fand es richtig, richtig cool.
Wir haben uns jetzt schon so viel selber gelobt, wir haben Sandro gelobt, wir haben das Gespräch zitiert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt rein in den Podcast. Viel Spaß mit Sandro Schwarz, der ein wirklich toller Podcast-Gast war. Und ja, viel Spaß damit. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Sandro Schwarz. Sandro, es ist so cool, dass du bei uns bist.
Hallo in die Runde, ich freue mich sehr darauf, auch für die Einladung erstmal. Vielen, vielen Dank.
Ja, wir freuen uns total, dass du hier bist. Wir mussten ja schon einmal verschieben, und jetzt bei dir ist es gerade 13 Uhr, kurz nach der Mittagspause, kurz vor der Mittagspause. Bei uns ist es 19 Uhr. Das ist, ich weiß nicht, Olli, wie es dir geht, aber für mich ist es eine komplett ungewohnte Zeit, diesen Podcast aufzuzeichnen.
das tut mir fürchterlich leid erstmal, aber es geht doch noch 19 Uhr, oder?
Positiv ungewohnt, okay. Weil normalerweise zeichnen wir viel später Twitter auf. Also in der Regel für unsere US-Gäste und auch Felix, der ja in New York lebt, immer so am Nachmittag. Felix kommt, glaube ich, meistens irgendwie mit irgendeinem Kind aus der Kita geradelt oder so. Und bei uns ist es halt in der Regel so 21 Uhr, 21.30 Uhr, wenn wir loslegen. Das heißt, mit entsprechend vielen Gehirnzellen sind wir dann meistens auch unterwegs. Ich bin total gespannt, was jetzt diese neue Uhrzeit alles bringen wird. Also richtig, richtig cool, dass du da bist. Ich habe schon gehört, du kommst gerade aus einem Meeting. Was steht denn heute noch auf deinem Plan?
Ja, erstmal haben wir, würde ich sagen, schon einiges abgearbeitet heute. Das übliche Programm, relativ früh aufstehen, dann auf den Highway. Die Fahrt von Jersey City zum Trainingsgelände, die nimmt dann doch etwas Zeit auf sich. Also von daher, Trainingseinheit hatten wir jetzt absolviert, Trainer-Team-Meeting hatten wir schon gehabt, um einfach die nächsten Tage zu planen und ja, und weitere Analysen für das anstehende Spiel dann, das Playoff-Halbfinale, das Derby, Hudson River Derby gegen NYCFC. Und da ist eigentlich so der Fokus jetzt auch vom restlichen Tag und die nächsten Tage dann auch.
Ja, darüber müssen wir unbedingt gleich noch sprechen, weil du hast gerade schon gesagt, Derby, wenn man jetzt hier so ein bisschen in die Headlines guckt, der einschlägigen Fußballpublikation, dann überschlagen die sich ja geradezu. Ich habe gelesen, es Sandro Schwarz und Emil Forsberg gelingt mit New York Red Bulls der Playoff-Coup. Sieg gegen Meister Columbus Crew, dann noch Ex-Hertha-Trainer Sandro Schwarz rockt die MLS.
Oh, da ist eine super Headline.
Ja, die kam aus Berlin. Die kam natürlich aus Berlin.
Ah, okay.
Playoff-Sensation habe ich gelesen und Biggest Upset in MLS History. Erklär uns mal, für alle, die jetzt nicht knietief im amerikanischen Fußball stecken, was ist da gerade los?
Also ich kann alle beruhigen, bei uns in Deutschland, bei uns wird auch 11 gegen 11 gespielt, also von daher ist alles gut hier in Amerika und was MLS betrifft und klar, eine lange Saison, die dann am Ende dann immer in den Playoffs hoffentlich endet, wo du dich erstmal dafür qualifizieren musst für die Playoffs, das haben wir erreicht, den ersten Step hatten wir dann erreicht und dann die erste Runde gegen den letztjährigen Meister Columbus Crew und dann muss man sich das so vorstellen, dass die erste Playoff-Runde, die wird dann im Best of Three gespielt. Das bedeutet, du brauchst zwei Siege, um in die nächste Runde zu kommen. Und ich würde behaupten, die Favoritenrolle vor der ersten Runde lag jetzt nicht bei uns. Und dementsprechend war das dann für viele eine große Überraschung, dass wir dann für Außenstehende wohlgemerkt, dass wir dann weitergekommen sind, das erste Auswärtsspiel gewonnen hatten, dann ein sehr emotionales zweites Spiel hatten, wo wir 2-1 geführt hatten, dann eine Nachspielzeit 2-2 kassiert haben. Elfmeter-Drama gehabt haben, sie mussten treffen, dann hätten sie gewonnen, sie verschießen, wir verschießen, sie verschießen und dann haben wir dann nochmal getroffen. Also von daher war eine sehr emotionale Partie, das Rückspiel und ja, somit waren wir erfolgreich, sind jetzt in der nächsten Runde und darauf freuen wir uns und bereiten uns jetzt erstmal darauf vor.
Cool. Was macht man denn, wenn es so emotional wird? Lässt man die Emotionen hochkochen oder muss man gerade, wenn es in einen Elfmeterschießen geht, die Leute eher mal kurz an die Hand nehmen und sagen, du atmest jetzt mal tief durch, besinne dich auf das, was du kannst?
Ja, total. Also ich glaube, jetzt da nochmal irgendwas Hochemotionales zu posaunen, kurz vorm Elfmeterschießen, ist jetzt meine Erfahrung gewesen. Glaube der falsche Ansatz, eher den Glauben aufrechtzuerhalten, dass du das Ding dann auch ziehen kannst im Elfmeterschießen, die Überzeugung zu haben bei dem Schützen, die Überzeugung beim Torwart zu haben, all das, klar, aber dann trotzdem zur Ruhe zu kommen und jeder auch mal tief durchatmen und sich auch darauf freuen, weil das ist dann auch das Entscheidende, gerade wenn du vielleicht in dieser Rolle bist, wie wir es waren gegen den letztjährigen Meister, dass du dich dann auch erstmal darauf freuen kannst, sagen, okay, wir haben es jetzt im zweiten Spiel sogar geschafft und jetzt, jetzt lass uns einfach den Bock umstoßen und dann das Ding zusammen feiern und so diese Richtung. Aber ich glaube, das war im Prinzip, haben wir es geschafft, das war gut und haben uns alle sehr, sehr darüber gefreut.
Und wie redet man einem Torwart gut zu in so einer Situation, der ja da die schwerste Last irgendwie trägt?
Ich weiß gar nicht,
ob es gar nicht die schwerste. Weiß ich gar nicht.
Genau, Katalina. Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, er hat, Ich glaube, als Schütze kannst du viel, viel mehr verlieren, um ehrlich zu sein, als Torwart, weil als Torwart bist du dann, du bist der Hero, der Matchwinner dann, wenn du ein Safe hast dann und so war es dann auch. Er hat dann 3 hintereinander gehalten, das war unglaublich, also das habe ich jetzt auch selten gesehen, um ehrlich zu sein. Und ich habe ihn einfach daran erinnert, dass er, es war jetzt keine ähnliche Drucksituation, um ehrlich zu sein, aber ich habe ihn einfach daran erinnert, wie er 2 Tage vorher sehr, sehr viele Elfmeter gehalten hat, im Training allerdings. Und es wäre cool, wenn er das jetzt auch im Spiel machen würde. Und er hat es sehr, sehr gut umgesetzt.
Darf ich eine Fußball-Insider-Frage stellen?
Klar, dafür sind wir auch da, oder?
Ja, weil das interessiert mich wirklich. Es gab ja damals die Situation, Lehmann und Kahn und da hat doch... Der berühmt-berüchtigte
Zettel in der Wasserflasche oder wie war das, ne?
Genau, da hat er mir zugesteckt. Inwiefern hat dein Team Zettel der Schützen, der gegnerischen Schützen, wohin, gibt's das, habt ihr das?
Ja, total. Also das ist, ich glaube, das gehört, ja, auf jeden Fall, Olli. Das gehört in einer seriösen Vorbereitung auf jeden Fall dazu, dass du mit dem Analyseteam, dass du alle Schützen der laufenden Saison hast, der vorigen Saison, dass die Schützen analysiert werden, wo die Wahrscheinlichkeit liegt, wo sie schießen. Also das ist dann nicht nur nochmal dreimal Video gucken und dann irgendwie, okay, wahrscheinlich schießt er dahin, sondern es wird schon die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, aber natürlich auch am Ende das Gefühl des jeweiligen Torwarts und jetzt bei uns Carlos Coronel ist natürlich dann auch nochmal, nimmt auch nochmal einen Einfluss dann, wie er sich dann schlussendlich in dieser Aktion, in diesem Moment entscheidet. Aber das wird definitiv analysiert. Die Schützen werden analysiert und auch unsere Wahl von unseren Schützen wird natürlich dann auch stark beeinflusst anhand von Daten, anhand von unseren Beobachtungen im Training, anhand von unseren Erfahrung in der laufenden Saison, um dann schlussendlich die Entscheidung für uns zu treffen, okay, das sind die Schützen und
ich stelle mir das dann so vor, Sandro sitzt abends noch ein Abend vom Spiel mit seinem iPad und guckt die ganzen Statistiken, morgen schießt der und der, falls es zum Elfmeterschießen kommt.
Ja, also wir haben ja ein großes Trainerteam, Analyseteam, die das sehr, sehr gut vorbereiten und am Ende, klar, bin ich auch dann dafür da mit den ganzen Meinungen, die ich mir anhöre, aber dann auch die Entscheidung zu treffen, okay, so und so machen wir es. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns einen Abend vorher damit intensiv beschäftigen, sondern einen Abend vorher gilt es dann auch für mich, runterzukommen und dann nicht nochmal in diversen Statistiken rumzublättern, sondern die Entscheidung sollte dann schon vorher stehen.
Okay.
Und man darf am Ende sich auch von seinem Bauchgefühl vielleicht auch leiten lassen. Oder wie?
Total, auf jeden Fall, weil natürlich, also wenn wir gerade dieses Elfmeterschießen dann sehen und logischerweise hat das Elfmeterschießen hat ja dann auch noch 95 oder manchmal 120 Minuten, wenn eine Verlängerung ist, hat ja dann auch nochmal einen Einfluss auf eine gewisse Entscheidung und die muss man natürlich dann auch nochmal in dem Moment, in der kurzen Zeit dann auch wirken lassen, ist klar. Also weil, ich sage jetzt mal, wenn die Spielleistung eines jeweiligen Spielers nicht besonders gut ist, über die Spielzeit, über die Spieldauer, ob er dann die Überzeugung hat, ob er dann die Sicherheit auch diesen Elfmeter zu nehmen. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Sehr guter Einwand.
Und wie geht's weiter? Ihr habt ein Lokalderby. Wann findet das statt?
Ja, wir haben jetzt ist ja die Länderspielpause. Das bedeutet, dass wir haben ja auch einige Nationalspieler, die sind weg. Jetzt trainieren wir mit einer kleineren Gruppe. Und dann Samstag in einer Woche, also sprich der 23. September, ja, 23. September ist dann das Hudson River Derby, dann auswärts dort in ihrem Stadion. Und ja, darauf gilt es sich jetzt vorzubereiten.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you receive two complimentary Lufthansa Business Lounge vouchers. Get your card now and see the world. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Du bist jetzt seit Ende 2023 in New York unter Vertrag. Willst du kurz erzählen, wie das Engagement mit New York überhaupt zustande gekommen ist?
Ja, das war, wie es dann halt so üblich ist in unserer Branche dann einfach, das mit den ersten Gesprächen dann auch. Klar, ich hatte keinen Verein zu dem Zeitpunkt gehabt letztes Jahr und dann einfach man sich ausgetauscht hat, ob man das sich erstmal vorstellen kann, ohne jetzt tief ins Detail gehen, einfach erstmal auch für mich, für uns als Familie erstmal, weil es natürlich schon ein sehr, sehr großer Schritt ist, auch erstmal diese Auslandserfahrung zu machen. Wir hatten sie schon mal erlebt als Familie auch und deswegen war für uns dann erstmal klar, okay, das können wir uns vorstellen und dann geht's tiefer in die inhaltlichen Gespräche dann rein, was den Fußball betrifft, was die Identität eines Clubs betrifft, was die Kultur in dem jeweiligen Land logischerweise dann auch betrifft, weil das natürlich dann auch, ich will nicht sagen komplett was Neues ist, aber es gilt sich natürlich dann auch in gewissen Situationen dann auch anzupassen, gewisse Werte, die das jeweilige Land lebt und so sind wir uns immer Schritt für Schritt mit jedem Gespräch näher gekommen. Und bis wir dann beide den Kugelschreiber in die Hand genommen haben und gesagt haben, okay, komm, jetzt unterschreiben wir. Und dann war das Ding durch. Die Tinte war trocken, wie man so schön sagt. Und dann haben wir losgelegt.
Das sind ja auch deine vorherigen Stationen. Mainz, Moskau, Berlin. Katharina hat hier so schön geschrieben, 3,5 Weltstädte.
Die halbe ist natürlich Berlin. Die halbe ist Berlin.
Ich wollte gerade nachfragen. Ist aber keiner auf Mainz gekommen, hoffentlich jetzt, oder?
Nee.
Okay, sehr gut.
Welche Rolle hat bei dir New York denn eigentlich gespielt in der Entscheidungsfindung?
Also, klar, ich bin jetzt auch schon des Öfteren darauf angesprochen worden, weil logischerweise, ich glaube, das ist jetzt, wenn du Bundesliga-Trainer bist, wenn du warst, dann in den jeweiligen Stationen und du siehst dann die Vita und die ganzen Städte, kann ich alle beruhigen, dass wir alle sportlichen Herausforderungen, die wir bisher in der Vergangenheit angegangen sind, als Trainerteam oder auch als Familie, dass das Kriterium nicht die jeweilige Stadt war, das nicht, sondern es war schon immer der Club, immer die Leute, die in dem Club arbeiten, wie die Atmosphäre ist, wie die Identität eines Clubs ist, das waren die Hauptkriterien für uns, um diese Entscheidung zu treffen und dementsprechend war jetzt New York an sich als Weltstadt war das jetzt für uns nicht der ausschlaggebende Punkt. Natürlich auch haben wir uns damit beschäftigt, dann auch, was das für die Kinder bedeutet, all das, diesen Alltag zu bewerkstelligen, auch nicht die Möglichkeit zu haben, wie wir es in der Vergangenheit hatten, dann immer mal wieder nach Hause zu fliegen oder nach Hause zu fahren, ins Rhein-Main-Gebiet zu kommen, da wo unsere Heimat ist. Mit solchen Themen haben wir uns dann beschäftigt, aber jetzt nicht, was New York betrifft und welche Museen und welche Orte wir uns da alle anschauen können, sondern der Fokus lag ganz klar Clubverantwortliche, Identität eines Clubs und wenn das alles passt, dann ist die relativ, und auch Seiten des Clubs logischerweise auch, dass die dann sagen, okay, wir können uns das echt vorstellen mit Sandro Schwarz und seinem Trainerteam. So, und dann läuft das.
Und jetzt... Wie haben die Leute in New York reagiert? Also die von der Mannschaft, vom Team, sind die alle erstmal vor Ehrfurcht in die Knie gegangen? Weil man könnte ja erst ja glauben, ein deutscher Trainer kommt nach New York mit ganz neuen Impulsen. Da, wo der Fußball quasi sehr, sehr groß ist, sehr bekannt ist von dieser Nation, die einfach gut Fußball spielen kann, also Mutterland des Fußballs. Oder war das so just another coach?
Also um ehrlich zu sein, also ich weiß nicht, ob es New York in dieser Weltstadt relativ viele interessiert hat, wer jetzt da Trainer wird in dem Augenblick, weil da sehr, sehr viele Sportarten, sehr, sehr viele Themen gibt. Aber klar, bei uns im Club, im Umfeld des Clubs, bei unseren Zuschauern, bei unseren Fans, klar, ist logischerweise, wenn ein neuer Trainer kommt, zum neuen Standort, zum neuen Club, wie es jetzt bei uns war, bei New York Red Bull und mit meiner Person verbunden, war das, also den Empfang, den ich bekommen hatte, war sensationell. Im Trainingsgelände der ersten Tag, das war wirklich von den Staff-Leuten, von den Clubangestellten, all das. Ich habe mich vorgestellt dann im Stadion, in der Geschäftsstelle bei allen. Und das war überragend, das war sensationell, muss man echt sagen. Und von dem ersten Tag an hatte ich echt das Gefühl, okay, ich bin echt am richtigen Ort, was erstmal das Arbeitsklima betrifft.
Ja. Und jetzt, haben die Fans jetzt schon einen Namen für dich?
Na,
also so einen Spitznamen? Bist du Sandro?
Also Schwarz, sagen sie. Ja, beim ersten Mal habe ich das gar nicht mitbekommen, dass ich gemeint bin, aber mittlerweile weiß ich es. Aussprache logischerweise ist dann ab und zu mal etwas anderes, was meinen Namen betrifft, aber das ist mir nicht neu, weil die Erfahrung hatte ich dann auch in Moskau gehabt. Ja.
Mhm. Wie ist es denn eigentlich mit der Fankultur in Amerika? Also ich war unlängst hier in einer der 3,5 Weltstädte im Stadion. Es war nicht Moskau.
Berlin.
Und ich würde mal sagen, von den 90 Spielminuten, ich weiß, Sportjournalisten reden da immer eigentlich nicht so gerne drüber, aber wurden wahrscheinlich, ja, irgendwie 89 Minuten lang wirklich ein wahnsinniges Feuerwerk abgefackelt an Pyrotechnik. Und man konnte sich wirklich auch nicht so richtig aufs Spiel konzentrieren, weil man eigentlich nur damit beschäftigt war, irgendwie von links nach rechts zu gucken und zu staunen und zu fragen, wie in aller Welt das Zeug ins Stadion reingekommen ist. Aber das ist wahrscheinlich jetzt in den USA irgendwie anders, oder? Wie ist die Fankultur da?
Ja, total. Und ich glaube, das, wie du schon sagst, das ist eine andere Kultur. Und ich würde es jetzt mal, um es mal einfach auszudrücken, ich glaube, so wie wir es in Deutschland kennen, ist so gerade was die Traditionsvereine betreffen, ist ja, wenn du ins Stadion, das ist ja gefühlt schon fast eine Religion. Gefühlt, wenn du Fußballfan eines Traditionsvereins bist und da kennen wir viele, dann ist es als Fan eine Religion, du fieberst mit und du bist ja wirklich dann sehr, sehr emotional. Und hier, so wie ich es mitbekommen habe, und es hat jetzt weniger was nur mit Fußball zu tun, sondern einfach auch beim Eishockey, Football, Baseball, klar, es ist nochmal ein ganz anderer, also von der Atmosphäre ein ganz anderer Sport. Aber die sind eher sportbegeistert. Und das ist nicht diese pure Emotionalität, diese Religion, das ist mein Verein und das ist jetzt dieser Samstag in diesen 95 Minuten und es gibt nichts Wichtigeres, so nach dem Motto. Und das ist was anderes hier. Und dennoch sind sie sehr sportbegeistert. Also wir haben einen sehr guten Zuschauerschnitt. Ich glaube, der hat sich jetzt auch erhöht, so das, was ich gehört habe. So 20.000 etwa, knapp über 20.000. Und die Leute kommen einfach rein und sind interessiert, was du anbietest, logischerweise, dann auf dem Feld oder in der Halle oder auf dem Footballfeld. Und das merkst du. Also die sind dann schon emotional eher in dieser Live-Aktion dabei, in diesen Live-Spielsituationen dabei. Und dann sind sie auch sehr, sehr laut. Aber diese klassischen Fangesänge, wie wir es aus Deutschland her kennen, die sind vereinzelt da, aber nicht so in dem Maße, wie wir es aus den Stadien kennen.
Und verändert das deine Arbeit als Trainer? Macht es das irgendwie anders? Weil ich stelle mir irgendwie schon vor, dass es ja auch, du hast das Religion genannt, aber dieser Eifer manchmal, den man ja auch mitbekommt, das sicherlich nicht leichter macht, wenn man da unten steht und halt entweder spielt oder die Spieler coacht.
Ja, ich glaube aber dennoch, dass du unabhängig von äußeren Einflüssen, dass du den Fokus und die Konzentration immer bei dir behalten solltest. So, und in deinem Coaching, in deiner Analyse, in den Spielsituationen, die passieren können, die gut waren, die weniger gut waren, all das, ich glaube, das ist entscheidend. Und am Ende ist es ja auch so, und ich glaube, das ist halt auch, wenn du einen Job hast, und den haben wir als Fußballtrainer, als Basketballtrainer, als Handballtrainer, all die Trainer, sie werden einfach bewertet, auch von der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist, und sich aber von diesen Bewertungen freimachen oder von sozialen Medien, all die Themen, die in dieser Gesellschaft natürlich jetzt gerade auch sehr, sehr viel sind, sehr auch nicht nur Sport, sondern auch politische Themen. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, wenn du Verantwortung hast, wenn du Führungsaufgaben hast einer Gruppe, einer Mannschaft, sich davon frei zu machen, auch von äußeren Einflüssen, sondern selbstkritisch zu sein, klar, sich zu hinterfragen mit deinen Vertrauten, das gehört dazu, aber sich dann wirklich davon zu lösen, von Stimmungsschwankungen, sage ich mal, außerhalb des Feldes.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de. Man sagt ja immer, der Job eines Fußballtrainers, da ist so viel Druck drin. Also ich meine, man sieht das ja auch. Ich gucke unheimlich gerne Fußball. Mhm. Und wenn ich manche Trainer, ich muss dazu sagen, ich bin FC Köln-Fan. Also ich komme ja aus Köln. Ist okay.
Ja, ist okay.
Und Kölle. Und man sieht das immer, wie aufgebraucht diese Menschen am Spielrand sitzen. Mhm. Und mich interessiert ist, du kennst den Druck aus deutschen Vereinen als Trainer. Und jetzt weiß man ja auch, weil Catalina und ich, wir hatten schon sehr, sehr viele Gäste, sportliche Gäste aus den USA. Mhm. Wir wissen, wie leistungsgetrieben der Sport in den USA ist. Mhm. Spürst du diesen Druck? Ist der noch intensiver in den USA als in Deutschland?
Ja, ich würde schon sagen, in der breiten Masse in Deutschland, aufgrund der Öffentlichkeit, aufgrund des Medieninteresses, ist das schon, finde ich, ein enormer Druck auch. Und ich glaube, das ist die Kunst, damit umzugehen, jetzt bei uns in Deutschland, wie es hier ist. Ich finde, hier bei uns in Amerika ist es so, dass du, und ich glaube, das ist auch wichtig dann auch, dass du dir den Druck, und so ist es dann aber auch, wenn du in der Bundesliga arbeitest, dass du dir den Druck ja selbst machst. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du das immer in einem gesunden Maß dann aber auch für dich aushältst, dann auch in gewissen Drucksituationen. Und aber die höchsten Ansprüche, den Druck, der kommt, der innere Antrieb, der kommt von dir innen heraus, logischerweise. Und hier ist es aber jetzt nicht so in den Spielen, dass du diese brutale Öffentlichkeit hast, sondern klar, es ist sehr, sehr ergebnisorientiert, sehr, sehr datenbasiert auch. Das ist so bei uns in Amerika hier. Das ist allein das Spiel an sich sehr, sehr datenbasiert. Aber dadurch, dass du ein anderes System auch hast, also was die Liga betrifft, zum Beispiel, du kannst nicht absteigen hier. Das ist natürlich dann, ich sage jetzt mal, du hast nicht diese Existenzkämpfe, dann gegen den Abstieg zu kämpfen, wie wir es in der Bundesliga kennen dann auch. Und gerade dann auch bei den Traditions-, ich meine, ich habe es selbst erlebt bei der Hertha. Also das ist, trotzdem war das jetzt für mich nie das Gefühl, boah, das ist echt unangenehm, dieser Druck, der jetzt bei uns in Berlin jetzt damals geherrscht hat oder so. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich selbst damit immer wieder klar zu werden. Auch die Tage, die man auch bei einem selbst als Mensch, als Trainer, die du weniger gut empfindest für dich selbst als Mensch, dass du das trotzdem dann immer mal wieder richtig kanalisierst und diesen Druck dann auch damit richtig umzugehen, dann einfach auch Energie daraus zu ziehen für die Aufgabe.
Wie macht man das denn? Wie macht man sich davon das auch frei? Also ich meine jetzt von dem äußeren Druck. Ja, ich glaube, das ist ja nicht nur so, dass man das vielleicht am Spielfeldrand oder auf dem Spielfeld erlebt, sondern auch sonst. Also sowohl von dem Externen auch, als auch von dem, den man sich selber macht. Also
total.
Liest du zum Beispiel Nachrichten über dich oder checkst du auch mal die Google-Headlines oder nutzt du Social Media oder sowas? Also wie gehst du das an?
Ja, super spannende Fragen. Und ich sage jetzt mal, während eines Spiels oder während einer Trainingseinheit, einer Trainingswoche, all diese Meetings, die man hat, Videoanalysen, all das, um ehrlich zu sein, da bist du so in deinem Tunnel drin, in deiner Aufgabe, in deinem Beruf drinne, in deiner Leidenschaft auch drinne, dass du dich damit eigentlich gar nicht beschäftigst, um ehrlich zu sein, weil das ist wenn das Spiel losgeht, okay, 90 Minuten, 95 Minuten Anpfiff, alles klar, das sind jetzt die Inhalte, das geht jetzt los und das hatten wir vorbereitet, das hat der Gegner vorbereitet. Allerdings, und das ist auch die Realität, logischerweise, die Lebensqualität, die ist ganz, ganz entscheidend. Und so wie das Ergebnis am Samstag aussieht, das ist so. Also das ist, wenn du verlierst Samstagspiele, Samstagabendspiele, der Sonntag ist jetzt nicht der allerbeste. Und ich glaube, und als ich angefangen habe, in Mainz Bundesliga-Trainer zu werden, und das war natürlich für mich sehr, sehr speziell, weil ich dort groß geworden bin, als Spieler dort Profi war, eine sehr gute Zeit, sehr intensive Zeit erlebt habe, dann die Jugendmannschaften dort trainiert, dort Bundesliga-Trainer. Das hat schon was mit einem gemacht, muss man ehrlich sagen. Also dann, wenn du dann Spiele verlierst, dann das nimmst du dir dann erstmal klar, ganz am Anfang, du musst auch lernen, damit umzugehen. So ging es mir als Person, als Trainer dann auch, lernen, damit umzugehen vielleicht, weniger gute sportliche Situation zu haben und trotzdem die Emotionalität so zu kanalisieren, dass du wieder fokussiert bist in deine Aufgabe. Und ich glaube, Erfahrung ist da sehr, sehr, sehr wertvoll, dann auch in diesem Job, in diesem Beruf, in gewissen Situationen mit umzugehen. Was ich klar sagen kann, ist, dass du mal Nachrichten bekommst von Freunden, und in WhatsApp-Gruppen, wir sind ja alle auch dann in solchen WhatsApp-Gruppen drin, wo du dir denkst, das hätte ich jetzt nicht lesen müssen über mich selbst, aber das ist ja nicht böse gemeint von deinem Kumpel oder wem auch immer. So, aber klar denkst du dir dann, das brauche ich jetzt nicht an einem Sonntag früh diese Nachricht jetzt nochmal zu lesen, aber ist nicht böse gemeint. So, damit ist nicht mehr einfach umzugehen, aber man lernt damit auch umzugehen. Was ich gar nicht mache und ich auch nirgendwo angemeldet bin, ist hier diese Instagram, Facebook und diese ganzen Nummern. Da bin ich überhaupt nicht drin, weil das natürlich dann auch, ich glaube, das ist generell und da glaube ich nicht, dass das nur was mit einem Fußballtrainer zu tun hat, um ehrlich zu sein. Das ist, ich werde nie verstehen, dass man solche Plattformen nutzt, um irgendwelche Leute, Menschen, und da geht es nicht um Kritik, also ich glaube, das können wir alle unterscheiden, aber wenn es in Beleidigung geht und in populistische, einfache Wahrheiten und so ein Quatsch, dann würde ich sagen, dann ist es für mich völlig fehl am Platz, aber generell in dieser Gesellschaft. Und das hat wenig, echt wenig mit Sport zu tun oder mit einem Fußballtrainer, sondern einfach mit, wie man mit Menschen oder wie wir miteinander umgehen sollten. Das ist meine persönliche Einstellung. Ja.
Also zwei Fragen dazu noch. Was macht denn ein Sandro Schwarz, wenn er samstags verloren hat? Was macht er denn zum Ausgleich genau sonntags? Wie lenkst du dich ab? Zockst du? Trinkst du Red Bull?
Ja. Na. Ja, das ein oder andere Red Bull-Getränk auf jeden Fall. Aber klar ist es, dass du Sonntag, ich finde es dann immer ganz wichtig, dass du das Spiel dann auch so aufarbeitest, dass du das dann auch abgehakt hast. Auch mit deiner Mannschaft dann zusammen, dass du dann sagst, okay, das haben wir jetzt abgearbeitet, ich arbeite sehr, sehr, ich liebe es, vorwärts zu arbeiten, vorwärts zu denken, anstatt rückwärts immer wieder Dinge aufzuwühlen und das hilft mir erstmal für mein persönliches Gefühl, dann Sonntag die Dinge so abzuarbeiten, zu analysieren, um dann zu sagen, okay, wir gehen in die neue Woche und dann wieder die nächste Aufgabe zu sehen. Und klar, und wenn dieser Teil erstmal getan ist mit deiner Mannschaft, mit deiner Gruppe, mit deinem Staff, dann geht es darum, logischerweise dann auch die Zeit so abzuschalten, wenn du dann nach Hause fährst, Kinder zu nehmen und dann einfach den puren Alltag zu erleben, zu lachen, Blödsinn zu machen und all die Dinge dann auch so zu erleben mit der Familie, wie es sich gehört dann auch, oder Freunde dann auch, die dann da sind. Hier ist es ein bisschen schwieriger gerade, dass du jede Woche da Freunde hast oder Eltern, all die Themen dann hast. Aber Kinder, Familie, das ist schon ein sehr, sehr wertvoller Anker, um einfach dann in so eine Alltagsstimmung zu kommen und die dann auch viel mit Lachen verbunden ist.
Wir haben doch parallel, haben wir hier gerade ein Instagram-Profil von dir entdeckt, aber das wird nicht mehr so richtig, es wird nicht mehr so richtig bespielt, ne? Das letzte ist 7, das bist du gar nicht?
Das bin ich nicht.
Okay.
Nein, aber da bin ich schon ein paar Mal darauf angesprochen worden und das bin ich nicht und das Verrückte daran ist, man kann gar nichts machen. Also das ist ja, das muss man sich mal vorstellen, da kommt irgendeiner auf die Idee und eröffnet irgendeinen Instagram-Account und ich habe das aber schon so angeleitet.
Sandro, da bin ich vom Fach, da kann ich dir helfen.
Da müsst ihr euch mal austauschen.
Boah, super. Das ist Da würde ich dich sehr darum
bitten. Das macht ihr direkt im Anschluss.
Sehr gut.
Aber ich würde gerne noch wissen, ob dieses, ja, im Amerikanischen kann man es ja so schön Coping irgendwie nennen, also mit, auch jetzt mit positiven Emotionen umgehen, aber macht ihr das als Team? Habt ihr da Unterstützung? Ich meine, Mental Health, irgendwie hat sich ja da der Anglizismus durchgesetzt, ist ja ein immer größeres Thema, auch im Sport. Und irgendwie guckt man immer so ein bisschen in Richtung USA und denkt, die sind da irgendwie schon fortschrittlicher unterwegs. Habt ihr da Leute im Team, im Verein, die euch unterstützen, die auch mal einen Spieler beiseite nehmen und sagen, hey, war vielleicht nicht so gut, wie du, also gestern war gestern.
Auf jeden Fall.
Ja,
total. Also wir haben da eine super Unterstützung und klar ist es dann auch, das ist auch für Red Bull, für uns als Red Bull ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir diese Unterstützung auch spüren auch und jeder Mitarbeiter, all das. Also das ist, das habe ich selten erlebt, um ehrlich zu sein, dass du so Mitarbeiterveranstaltungen hast, wo du einfach auf den neuesten Stand gebracht wirst, was du selbst an Leistungen in Anspruch nehmen kannst, in solchen schwierigeren Lebensphasen an Unterstützung mit auch für uns Spieler, für unseren Staff, für uns als Trainer, mit Psychologen, Psychologinnen, die du dann einfach an die Hand bekommst, wenn du bestimmte Probleme hast, aber ohne, ich sage ja, und das finde ich immer relativ wichtig, ohne sich dann aufzudrängen und dann so jeden Tag dann auch so präsent zu sein, sondern einfach auch da einen Anker zu haben, wo die Jungs wissen, okay, es gibt Themen, die ich jetzt vielleicht nicht mit dem Trainer besprechen möchte. Auch wir haben auch eine relativ junge Mannschaft auch und auch der junge Spieler, der wird auch nicht sein gewohntes Umfeld hier in Amerika haben, wie er es vielleicht in seinem jeweiligen Heimatland hat. Also dass der auch weiß, okay, es gibt Themen, die mich bedrücken, was auch vielleicht eine familiäre Situation betrifft, was Alltagsprobleme betreffen, all das zu bewerkstelligen. Da will ich jetzt nicht zum Cheftrainer gehen. So, und dann gibt's natürlich Leute hier, die Jungs dann auch in dem Bereich unterstützen. Mhm. Auf jeden Fall. Auch emotional, weil das Wichtige, weil das einfach nochmal, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Das haben wir auch jetzt mitbekommen. Das ist eine andere Hausnummer. Ich sage jetzt mal, wenn du von einem europäischen Land zum anderen fliegst oder wechselst, das ist was anderes. Du bist einfach, du lebst in einer anderen Zeitzone. Das ist nicht mal so einfach mal ganz, ganz entspannt jedes Mal anrufen, sondern du musst gucken, 6 Stunden, 7 Stunden Zeitunterschied. Mhm. Das ist dann, wenn du Lust hast zu telefonieren, wenn du Zeit hast zu telefonieren, hat der vielleicht der andere, mit dem du jetzt gerne sprechen willst, der schläft gerade. Ja, ja. Also all diese Momente, das ist diesen Alltag zu bewerkstelligen. Und darauf muss ich echt sagen, auch für die Jungs, die aus Europa sind, aus unserer Mannschaft, die Spieler, ey, ich ziehe den Hut vor, mit 20, 21 hierher zu kommen und das so durchzuziehen. Davor habe ich sehr, sehr großen Respekt vor meinen Jungs.
Wir hatten zuletzt Gina Lückenkämper bei uns im Podcast zu Gast, die ja in Florida trainiert mit einer Trainingsgruppe die ist da alleine hingegangen. Die hat da natürlich auch einen also ihren Trainingsgruppenfreundeskreis, aber geht da auch ganz offen mit um und sagt auch, ich bin manchmal wirklich, wirklich einsam hier. Gut, jetzt macht sie einen anderen Sport, das ist jetzt weniger Mannschaftssport, aber trotzdem, das geht ja sicherlich den Spielern bei dir auch so. Und die hat eben total genau das gesagt, wenn sie fertig ist mit dem Training, schlafen in Deutschland schon alle. Dann sind die alle im Bett. Und
da bekomme ich Gänsehaut, wenn du das ehrlich sagst, weil ich das so nachempfinden kann, so nachfühlen kann, was sie manchmal für Momente hat. Und die haben wir alle auch. Also die haben wir auch, also das ist, selbst auch wenn du Familie hast, das ist nochmal ein Tick einfacher, mit deinen Kindern hier zu sein, all das, mit der Familie hier zu sein, so. aber trotzdem hast du diese Momente als Familie auch, wo du dir denkst, boah, es sind bestimmte besondere Tage, Hochzeiten, all das bei Freunden, also mein bester Freund Marco Rose, der hatte geheiratet im Sommer. So, und es war für mich einfach nicht möglich, da zu sein. Und das ist auch nicht so angenehm und so schön, dieses Gefühl dann zu haben, wenn du dann alleine dann zu Hause denkst, okay, Der Vorteil war, wir haben an diesem Wochenende gewonnen und dann war die Lebensqualität ein Stück weit besser.
Ja. Ja.
Er war nicht perfekt wegen der Hochzeit, weil ich nicht da sein konnte, aber war ein guter
Sonntag.
Sonntag ohne
schlimmen Kater vielleicht. Ich weiß nicht, wie das auf so Hochzeiten ist, das ja mal passiert.
Ja, aber Junggesellenabschiede sind schlimmer, glaube ich.
Da warst du dann auch nicht dabei beim Junggesellenabschied?
Doch. Doch, wir haben es relativ einfach gelöst. Wir haben den einfach hierher verlagert nach New York.
Wenn der Prophet nicht, kommt der Berg nicht zum Propheten oder sowas, wie auch immer das Sprichwort.
Ja, genau so. Gut,
da sollten wir die Shownotes schreiben. Wenn jemand coolen Junggesellenabschied in New York machen will, dann soll er sich an Sandro wenden.
Ja. Ja, genau. Am besten über Instagram sich bei mir melden.
dann läuft es auf jeden Fall.
Genau.
Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Du hast gerade schon die ganzen jungen Spieler angesprochen und ich habe gehört, dass das auch ein Teil deiner Arbeit ist, der dir besonders liegt oder den du besonders gerne hast. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen über dich als Trainer sprechen. Was würdest du denn sagen? Es ist immer sehr schwer, sich selber zu beschreiben, aber du musst es jetzt
trotzdem. Ja,
total. Was macht dich aus?
Bitte nicht,
ey. Dann fragen wir so, was macht dir am meisten Spaß? Warum bist du Trainer geworden?
Ja, um mit Menschen zusammen zu sein, jeden Tag, um ehrlich zu sein. Und das habe ich jetzt auch gerade wieder nach diesem letzten emotionalen Sieg zu meinen Jungs gesagt, dass es mir eine pure Freude macht, Menschen glücklich zu sehen, nach jetzt bei uns in unserem Beruf, nach erfolgreichen Spielen logischerweise, aber mit Menschen jeden Tag zusammen zu sein, wo du selbst lernen kannst von jungen Menschen und ihnen aber auch viele, viele Dinge, viele Inhalte, ob es fußballerisch ist oder ob es auch aus dem Leben ist, Erfahrungen einfach, die man selbst gemacht hat, ihnen mitzugeben. Und das ist im Prinzip, das ist mein größter Antrieb, um ehrlich zu sein. Und mit Menschen, mit Jungs zusammen zu sein, mit Mädels zusammen zu sein, in unserem Staff zusammen eine Gruppe erfolgreich zu führen, aber mit einer klaren Identität, mit einer klaren Vorstellung, wie wir auch miteinander umgehen. Und natürlich ist das alles das Entscheidende, wie wir es umsetzen auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes, in unserem Trainingsgebäude, in der Kabine, all diese Werte, die mir wichtig sind als Mensch und das so zu vermitteln als Gruppe. Und wenn wir das so leben, dann bin ich extrem glücklich. Und wenn wir dann noch Spiele gewinnen, dann überglücklich.
Das ist immer, das ist so ein Moment, da kriege ich, habe früher sehr lange Basketball gespielt. Und das sind immer so die Momente, wo ich dann so ein bisschen Gänsehaut kriege. Ich habe auch irgendwann mal in einem Podcast den Satz gehört, jeder will Teil von einem Team sein. Und ich glaube, das ist so wahr. Ich glaube, das ist wirklich es ist ein sehr menschliches Bedürfnis. Total. Einfach.
Auf jeden Fall.
Und wenn man dann noch so ein gemeinsames Jersey anhaben kann.
Ja, es ist, du auch, und ich finde immer wieder dieses, es ist immer platt und einfach gesagt, aber ich finde das jeden Tag so vorzuleben als Gruppe und wir wissen es selbst alle und wir haben selbst in diversen, als Kinder, in der Kinder-AG und in der Schule, in diversen Gruppen gemeinsam Musikinstrument gelernt, all solche Momente und das aber Jugendmannschaften gespielt, geschwommen, all das. Aber ich finde, wenn du das als Gruppe immer wieder jeden Tag vorlebst und auch schwierige Momente, und ich finde, das ist der größte Antrieb einfach. Und es wird auch, und es war unsere Erfahrung zum Beispiel, die ich hatte als Spieler und als Mensch auch, dann auch schmerzhafte Niederlagen, so wie die sich zusammenschweißen können in einem Erlebnis, wenn du einfach die richtigen Schlüsse daraus ziehst. Und das ist der Antrieb, um ehrlich zu sein. Und ohne mich jetzt tief beschreiben zu wollen, ehrlich gesagt, das sollen andere machen, aber das fühle ich und spüre, das ist mein Antrieb, mit dieser Gruppe dann jeden Tag auf dem Platz zu stehen oder im Trainingszentrum.
Sag, Sandro, jetzt mal über den amerikanischen Fußball sprechend. Der Felix, der Dritte im Bunde bei uns, mit dem wir auch diesen Podcast machen, der hat eine tolle Überschrift gemacht: Können die Amerikaner eigentlich kicken, Sandro Schwarz? Als Frage. wie steht's um den amerikanischen?
Ja, können sie.
Wie steht's um den US-amerikanischen Fußball? Wo stehen wir da im Vergleich?
Ich finde, das ist, und das sollten wir erstmal nicht machen, generell sofort Vergleiche zu ziehen, wie es in anderen Ländern ist, weil es immer wieder auch andere Gegebenheiten sind, all das, andere Größe eines Landes, eine andere schulische Ausbildung, all das, das spielt ja, wenn wir über den Fußball reden, dann reden wir oftmals darüber, okay, wie ist es in der Nationalmannschaft? Und dann gucken wir rüber, okay, wie ist es dann in der größten Top-Liga, jetzt bei uns MLS, in Deutschland der Bundesliga, und dann ziehen wir sofort die Vergleiche. Und ich finde klar, und das ist ja auch logisch, um ehrlich zu sein, kann der Fußball an sich von der Qualität von der Top-Liga, eine MLS, kann er logischerweise nicht mithalten mit einer Bundesliga. So, aber es gibt viele Mannschaften oder einige Mannschaften in der MLS, die durchaus mithalten können. Aber wenn du die gesamte Breite nimmst, dann wird es relativ schwierig. So, und wenn wir das jetzt runterbrechen auf Akademie, auf Jugendprogramme, und mein Sohn spielt selbst hier, der spielt selbst hier bei Hoboken United, das ist ein Youth Program von Red Bull. So, und der spielt hier auch. So, und das ist sehr, sehr, sehr strukturiert, alles in diesem Programm. Sie haben ihre regelmäßigen Trainingseinheiten, sie haben am Wochenende ihre Spiele. Also es ist ein enormer Zuwachs von Kindern, die Fußball spielen. Also das spürst du. Also es gibt enorm viele Fußballplätze auch, so die es wird aber auch mal, und das auch in Parks mittlerweile, wird Fußball gespielt zwischen den Bäumen, so wie wir es kennen, oder auf dem Bolzplatz. So, also es ist nicht nur noch so, dass alle Basketball spielen in diversen Parks, sondern es gibt auch viele, viele Kinder jetzt mittlerweile, die Fußball spielen. Und ich glaube, wenn man daraus die richtigen Schlüsse zieht, und es fängt dann mit Kindern an am Ende des Tages, mit Kindern, mit den Jugendlichen. Und wenn man die fördert, dann ist es meine tiefe Überzeugung, dass dieser Fußball hier weiter wachsen wird in diesem Land, weil dieses Land hat unfassbare Voraussetzungen von der Struktur her und auch vom Wissen her, weil es auch sehr, sehr viele logischerweise intelligente Menschen hier gibt und hier leben. Und wenn du da dieses Wissen hier und diese Struktur, die du hier hast in Amerika, und auch dann, und das gehört auch dazu, dann hier in Amerika über den Tellerrand hinausschauen, okay, wie läuft's in Europa, das ein oder andere, dann bin ich der tiefen Überzeugung, dann hat es ein unfassbares Entwicklungspotenzial, dieses Land hier in Sachen Fußball.
Vor allem auch mit Hinblick auf die nächste WM, die 2026 auch mitunter in den USA stattfinden wird. Hast du denn Tools jetzt im US-amerikanischen Fußball als Trainer gelernt, von denen du dachtest, was machen die denn da? Und dann hat es am Ende, es funktioniert. Also gibt es irgendwas Neues, was du mitgenommen hast oder was du mitnimmst aus den USA?
Ja, erstmal, also sehr, sehr viel jeden Tag. Kleinigkeiten, was die Kultur angeht. Und es sind mehr die kulturellen Dinge. Also es ist jetzt nicht die Sache an sich im Fußball, im taktischen Bereich, was den Fußball betrifft, sondern es sind mehr die kulturellen Dinge. Und das Beispiel, was ich vorhin schon angedeutet hatte mit dem Ligasystem, dann kommen die Playoffs, und jetzt Ende der unserer Regular Season haben wir das ein oder andere Mal zu viel unentschieden gespielt, um noch eine bessere Platzierung zu haben. Und so, das hatten wir trotzdem relativ problemlos für die Playoffs qualifiziert. Und dann gehst du in die Gespräche rein mit den Jungs, und es war echt so, und jetzt ohne ein kulturelles Thema daraus zu machen, aber ich sage jetzt mal, die amerikanischen Jungs, die schon mehr Erfahrung hatten mit diesen Playoffs, die saßen alle hier bei mir im Büro und relativ cool erzählt, ja, Trainer, new competition, wenn die Playoffs starten. Okay, und ich habe mir jedes Mal so gedacht, also Freunde, wenn jetzt in zwei Wochen die Playoffs losgehen, also wir sollten schon zumindest mal eine Form aufbauen, dass wir bereit sind. Und dann hast du mit anderen Jungs, die nicht so die Erfahrung hatten, was die Playoffs angeht, mit denen dich unterhalten. Und du hast schon gemerkt, ja, es wird Zeit, so wie wir es aus Deutschland kennen, so diesen Druck, so, es wird Zeit, dass wir jetzt das Spiel gewinnen und das nächste Spiel gewinnen. Und das war echt, das war eine Riesenerfahrung für mich. Und klar, und jetzt gingen die Playoffs los, jetzt haben wir das Ding erstmal die erste Runde direkt gezogen gehabt gegen den Meisterschaftskandidaten. Und das war so für mich, was du echt mitnehmen kannst. Am Ende reden wir nicht über den Fußball oder über die jeweilige Sportart, wir reden über die Kultur, und da kannst du immer was mitnehmen. Und ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, gerade für uns dann, wenn wir hier leben, auch das sehr, sehr offen damit anzunehmen und umzugehen. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch der Schlüssel, wenn du im Ausland über einen längeren Zeitraum lebst.
Mhm. Wo verdient man als Trainer eigentlich mehr? In den USA oder in Deutschland?
Russland.
Oder in Russland. Nein, das ist, also ich glaube, das ist, um ehrlich zu sein, ich glaube, das meiste, was man verdient, ist, glaube ich, oder geht jetzt nicht um Verträge oder irgendetwas, um ehrlich, und es war jetzt auch nie, ehrlich gesagt, es war nie, und ich bin sehr dankbar dafür, was ich verdient habe in meinem Leben und vielleicht hoffentlich auch noch verdienen werde. Aber um ehrlich zu sein, das war nie ein Anker für mich oder irgendetwas zu sagen, okay, Geld ist meine Motivation. Das habe ich überhaupt nicht. Sondern was wir verdienen hier ist unheimlich an Erfahrung, was das Leben betrifft und vor allem auch meine Kinder. Und wenn die Kinder aus der Schule rauskommen und klar, sie kannten die Sprache, weil sie es aus der internationalen Schule kannten. Aber das ist echt cool, wenn die rauskommen aus der Schule dann und du holst sie dann ab und die schwimmen sich so frei in einem neuen Land, in einer neuen Stadt, die kennt niemand, die gehen in die Schule rein und da sind 300 Kinder da drin. Und kommen da raus mit einem, am Anfang logisch, die ersten Tage, wo es nicht so einfach ist, aber mit jedem Tag länger mit einem strahlenden Gesicht. Und ich glaube, das ist das Größte. Und das ist mit keinem Geld dieser Welt, um ehrlich zu sein, zu bezahlen.
Jetzt hast du ja auch einen mehr oder weniger neuen Chef bekommen, kürzlich.
Ja, ich habe die gleiche Frau habe ich noch.
ich bin jetzt natürlich wieder direkt im Fußballgeschäft gewesen und habe jetzt nicht.
Ja, so, ach so, okay.
Ich meine natürlich Jürgen Klopp. Und da.
Ja, habe ich mir schon gedacht.
Dazu habe ich natürlich, weil ich habe an dich und aus der Erfahrung, die du mit ihm gemacht hast, noch eine weitere Frage. Aber wie gut ist doch dein Draht zu Jürgen? Wie tauscht ihr euch aus? Oder gab es ein SMS direkt, hey, jetzt sind wir zusammen.
Seid ihr in einer WhatsApp-Gruppe?
Genau.
In einer gemeinsamen?
Nein, in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe nicht. Da sind wir nicht, aber klar haben wir einen regelmäßigen Austausch. Auch in der Zeit gehabt, als er Mainz 05 verlassen hatte, erfolgreich in Dortmund gearbeitet hat. Klar, wir wissen alle den Werdegang, dann Liverpool, unfassbare Zeit hatte. Und das spricht ja dann auch. Und das hat jetzt weniger damit zu tun, dass er mein Chef jetzt ist, mein Chef früher war als Trainer und in der Zeit Freund und immer noch Freund, all das. Aber das, was ihn auszeichnet, ist einfach, dass er auch den Mensch immer wieder in den Vordergrund gestellt hat. Auch in der Zeit, wo wir nicht zusammen jeden Tag auf dem Platz gemeinsam gestanden haben oder in der Kabine waren, sondern einfach da auch noch Austausch hatten. Logischerweise nicht täglich, weil jeder seinen Job hatte und seinen Alltag hatte, aber ganz klar Austausch. Jetzt haben wir gesprochen, telefoniert, SMS-Austausch gehabt, hat sich mitgefreut, dass wir die erste Runde überstanden haben. Für die weitere Runde viel Erfolg gewünscht und ganz, ganz unspektakulär.
Und du und Jürgen, ihr seid bekannt ja für zwei Dinge. Ihr seid Motivation.
Geiler Podcast.
Danke, übrigens. Danke. Erzähl das bitte anderen. Das geht runter wie Öl. Ich mache ja auch diesen Podcast aus einem Grund, weil ich von den Leuten, die wir interviewen, und Catalina geht's ähnlich, wir machen den Podcast, weil wir auch lernen wollen von denen. So, jetzt seid ihr beide so richtige Motivationsmonster. Mhm. Das sieht man jetzt auch hier in dem Podcast. Du bist gut drauf, du motivierst. Also es macht total Spaß, sich mit dir zu unterhalten.
Dankeschön.
Das Gleiche ist bei Jürgen Klopp. Ich kenne ihn nicht, aber das, was man sieht, ihr könnt Teams formen. Ich habe in meinem Alltag auch die Herausforderung, ich muss Teams bauen, ein Team formen. Was kannst du uns mitgeben, wir und Catalina? Wie baut man ein Team? Wie motiviert man ein Team? Was muss man tun? Was machst du jeden Tag?
Also ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wenn du ein Team übernimmst, eine Gruppe übernimmst, ich glaube, dann geht es erstmal über klare Kommunikation, über klare Werte und über klare Regeln und über klare Strukturen. Das ist meine tiefe Überzeugung. So habe ich es selbst erlebt als Spieler, so habe ich es dann auch selbst erlebt als Trainer, so habe ich es selbst bei vielen Trainern, die meine Trainer waren, erlebt. Und ich glaube, dass das Entscheidende ist. Ich glaube, dass es relativ schwierig ist, um ehrlich zu sein, eine Gruppe zu formen vom ersten Tag an und sofort, die du nicht kennst, eine Motivationsrede zu halten, als würde es kein Morgen mehr geben. Ich glaube, das ist relativ schwierig, weil ich glaube, es geht erstmal darum, einen natürlichen Kennenlernprozess zu erzeugen, aber mit einer klaren Struktur und mit klarer Kommunikation. Und auch die Werte, die einem selbst wichtig sind als Mensch, und die zu vermitteln. Und ich glaube, ab diesem ersten Tag, ab dieser ersten Begegnung, geht es darin dann auch, das so vorzuleben. All das, was du einforderst, auch so vorzuleben in diesem Maße. Und auch diesen Glauben immer wieder aufrechtzuerhalten für die Jungs, für die Sache, für das, was wir gemeinsam am Ende des Tages darum, ich sage jetzt mal ein bisschen, darum kämpfen. So, und ich finde, und das ist das, und ich finde, dieses Ziel immer wieder zu haben und ohne dann darüber zu sprechen, okay, wir müssen dieses Endziel in einem Jahr, ich sage jetzt mal bei uns in einer Saison, in einem Jahr so und so zu erreichen, sondern einfach nur diesen Fokus zu haben, jeden Tag gemeinsam das Bestmögliche als Gruppe rauszuholen. Und ich finde, das vorzuleben, aber mit klaren Abläufen, mit klarer Struktur und alles andere, ist meine Erfahrung, wird sich dann ergeben, dann auch, natürlich dann auch in einer Motivationsrede, aber all das so zu vermitteln, was du auch fühlst. Also ich glaube, dass es relativ schwierig ist, Dinge zu vermitteln, weil man sie selbst gelesen hat und weil man sie vielleicht auch mal selbst erlebt hat oder irgendetwas, aber nicht fühlt. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das ist im hohen Maße von dem, was du überzeugst, was du fühlst von innen heraus an Werten und das deinen Jungs so zu vermitteln oder deinem kompletten Staff mit den Mädels, die dann auch dabei sind. Ich glaube, das so zu vermitteln, das ist das Entscheidende. Und dann, klar, und dann auch auf Situationen zu reagieren, die im Fußball vorkommen, bei uns jetzt, in unserem Sport im Fußball vorkommen, auch mal sauer zu sein, wenn gewisse Verhaltensregeln nicht da sind, logischerweise dann auf den Tisch zu hauen und dann auch wieder einzufordern, was man möchte, für was wir stehen auch. Und auf der anderen Seite dann aber auch, dann auch die Jungs dafür immer wieder zu pushen, zu loben für das, was sie dann auch an Energie jeden Tag mit sich bringt. Und ja, klar. Und dann gemeinsam leiden, gemeinsam feiern, all das, alle Gefühlswelten am liebsten gemeinsam erleben. Und nicht jeder Einzelne für sich, sondern im Teamsport gemeinsam erleben. Und da gehört auch das Leiden auch mal dazu. Das ist
vielen
das,
Dank was dafür.
Ich in der Kurzform.
Vielleicht gehe ich bei dir ins Trainingscamp. Aber das hat mir schon. Das hat mir schon sehr geholfen. Danke.
Ich habe mich gerade noch gefragt, ob das was ist jetzt natürlich total generalisierend gesprochen, aber was Amis auch einfach gut können. Also ich weiß jetzt gar nicht, dass nicht alles von dem, was du gesagt hast, aber wenn ich an meine Highschool-Zeit zurückdenke und an das Basketballteam und irgendwie, wir mussten alle mantraartig immer dieses There is no I in Team wiederholen und also wirklich diese ganzen amerikanischen Motivationssprüche, die ja auch auf Englisch so viel besser total. von der Hand gehen als im Deutschen. Da klingt das alles immer ein bisschen krampfig, aber das können absolut, die Amis schon auch gut, oder? Oder würdest du sagen, das ist eher eine universelle SportlerInnen-Mentalität?
Aber ich glaube, da wird's auch, ich glaube, da ist es dann auch das Entscheidende, diesen Unterschied so auszumachen. Wie du sagst, ist es dieser amerikanische Spruch und amerikanische Doku, Sportdokumentation, die du schon 743 Mal gehört hast, diese Ansprache. Oder ist es dann am Ende wirklich so, okay, dem nehme ich es ab, weil es auch so fühlt. Und ich finde, das ist der Unterschied. Und die Amis können es auf jeden Fall. Die können es wirklich. Also, die sind schon jede Werbung, die du dir im Radio anhörst, du hast das Gefühl, die verkaufen keine Ahnung, was sie da jetzt gerade alles verkaufen. Obwohl du vielleicht jetzt nicht jedes einzelne Wort verstehst, aber das ist unfassbar, wie die da reinschreien, wenn die so eine Werbung veranstalten. Und es ist sehr, sehr viel auf Motivation aus, hundertprozentig. Aber am Ende, nochmal, bin ich der Überzeugung, siehst du einem an und fühlst es an, ey, meint das wirklich so oder ist es jetzt wirklich nur so ein Satz, den er mal kurz auch selbst gelesen hat oder auswendig gelernt hat? Und klar, jede Sportart, und das merkt man, ist halt schon auch Entertainment, ne? Das ist halt, das spürst du, wenn du in Madison Square Garden gehst und die New York Rangers da spielen, dann das siehst du das Vorprogramm, das ist voller Stolz, dann kommst du bei uns ins Stadion, das können die schon dann sehr, sehr gut inszenieren, die jeweilige Sportart. Mhm.
Wie sieht denn das aus? Ich möchte noch mal eine, weil wir eine Frage zu Jürgen Klopp stellen. Hast du die, ich meine, nachdem er ernannt wurde, brach ja in Fußball-Deutschland eine absolute, sag mal, auch Welle der Empörung los. Viele Traditionalisten im Fußball haben sich verraten gefühlt, haben bitterböse Kommentare geschrieben, das Ende des Fußballs irgendwie an die Wand gemalt. Und da habe ich mich gefragt, ob man das vielleicht auch, also in den USA, ob man sowas viel entspannter genommen hätte. Vielleicht, weil es eben nicht so eine Religion ist, sondern weil man sich einfach denkt, hey, toller Typ, der zu uns in den Verein kommt. Und
auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es ist, also am Ende des Tages, also ich bin mir ziemlich, also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wenn Kloppo eine Entscheidung getroffen hätte, zu irgendeinem anderen x-beliebigen Verein nach England zu wechseln, da hätte es genügend Leute gegeben, die wären völlig empört gewesen, wie kann er zu diesem Verein gehen? Genauso in Deutschland. Also so, und ich finde, es ist das gute Recht, und es ist nicht nur das gute Recht eines Jürgen Klopp, weil er sehr erfolgreich ist und weil es ein herausragender Mensch ist und eine berühmte Persönlichkeit ist, sondern es ist das gute Recht eines jeden Menschen, seine Entscheidung, wie er es selbst fühlt, so zu treffen. Und wenn er für sich fühlt, das fühlt sich richtig an, für sich und seine Familie diesen Schritt zu machen und auch Bock hat, einfach zu arbeiten, mit Red Bull zu arbeiten. Also das, dann finde ich, dann ist es total legitim, und dass sich der eine oder andere darüber aufregt. Ich glaube, das ist mittlerweile normal und das hat nichts mit Jürgen Klopp zu tun. Ich finde, das hat auch nichts mit Red Bull zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass mittlerweile einfach die Hemmschwelle sehr weit unten ist, was gleich die Bewertung angeht, ob es schwarz oder weiß ist in dem Fall. Es gibt viele, viele Menschen, die finden es gut. Ey, geiler Schritt, inhaltlich top, mit Red Bull zusammenzuarbeiten. Zwei Marken, Weltmarken in dem Sinne, die einfach ihr Wissen zusammenführen. So, und der andere Teil, wie du sagst, die sagen ganz einfach, wie kann der sowas machen? Da hat Dortmund trainiert, Mainz, Liverpool und jetzt geht er zu Red Bull. Puh, wie kann man sowas machen? Und ich finde, es gibt dann schon auch einen Graubereich, eine Mitte, die wird es dann auch bei vielen Leuten, die es gar nicht mögen, wird es denen auch gut tun, zu sagen, ey, man hat es zu respektieren. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon. Das kann man sein, wenn der ein oder andere die Meinung hat, ich bin jetzt vielleicht nicht der größte. Und dann das dann trotzdem zu respektieren, ohne gleich auf die Barrikaden zu gehen. Und da bin ich bei dir. Und hier in Amerika ist das ist gar kein Thema, ehrlich. Die freuen sich alle, egal, Kloppo kommt, der hat die Champions League gewonnen, Liverpool, der war in Dortmund, war im Champions League-Finale Dortmund, deutscher Meister geworden, Pokalsieger Mainz. Gut, ob die jetzt in Amerika jetzt alle wissen, wie die Historie in Mainz war, das wage ich zu bezweifeln, Weltstand. Aber ich weiß sie.
Haben wir jetzt hier festgehalten, oder?
Genau. Und von daher war das völlig entspannt und einfach nur die Vorfreude auf das, dass er dann auch bei uns im Stadion sein wird. Auch mal.
Ja, ich habe es einfach nur mit so einer Faszination oder distanzierter Faszination verfolgt, weil ich es einfach irre fand. Du hast es schon am Anfang eine Religion genannt, aber wie viele Leute da doch sehr, sehr eifrig sich in Sachen reinsteigern können. Und gleichzeitig fand ich es eben mit Hinblick da auf unseren anstehenden Podcast sehr spannend, weil in den USA einfach auch durch die Franchises, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der MLS ist, aber da eine andere Verbindung einfach herrscht zu wie sind Teams aufgestellt, wie werden Persönlichkeiten, wie werden Coaches ausgetauscht. Absolut. Und das vielleicht manchmal auch vielleicht gar nicht so verkehrt ist, da sich auf das Sportliche zu konzentrieren.
Auf jeden Fall. Und nochmal, ich glaube, das ist dann, da sind wir wieder dabei. Und ich finde, es nicht immer in diese Extreme zu bewerten. Das ist doch das, ich finde, das ist immer das Entscheidende. Immer, wie wir schon gesagt haben, entweder gibt es schwarz oder weiß, aber es gibt halt auch in vielen Bereichen auch grau. Und du kannst trotzdem eine klare Haltung und eine klare Meinung haben. Wo ist das Problem? Aber in dem Moment vielleicht einfach anders fühlen, andere Meinung haben. Das ist das Entscheidende. Und ich finde aber, das ist nicht nur im Sport so, sondern, und das erleben wir jetzt auch gerade, und ich finde auch in vielen, vielen politischen Themen Und da, ich würde mir einfach wünschen für uns alle, weil es macht einfach für jeden, ist das Leben sinnvoller und auch, es macht auch mehr Spaß, dass jeder sein, in seinem Verantwortung, oder sich jeder so verantwortlich fühlt, auch für das Gesamte und nicht für sich selbst oder für nur seine Partei jetzt oder nur für seinen Club, sondern einfach für das Gesamtbild dann, für uns das Gesamtbild im Fußball, in der Politik das Gesamtbild des jeweiligen Landes. Und ich finde, das muss ja wirklich möglich sein, mit vernünftigen Menschen das so in die richtigen Bahnen zu lenken. Und nochmal, da reden wir auch über viele, viele politischen und gesellschaftlichen Themen, die gerade im Argen liegen, ohne welche zu verurteilen. Und ich glaube, dass wir alle im Gesamten dafür eine Verantwortung haben, um das in die richtigen Bahnen zu lenken. Wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir berichten über gewisse Themen. Und das ist das Entscheidende, finde ich. Und du kannst dich natürlich treiben lassen, in einer Berichterstattung kannst du dich treiben lassen. Oder du kannst es selbst als dann auch für dich selbst differenziert betrachten und nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, was sehr, sehr viel jetzt gerade aktuell.
Mich würde total interessieren, weil wir jetzt schon, weil du das gesellschaftliche Klima angesprochen hast, die Verkürzung, die vielerorts passiert und irgendwie auch die Aufgeladenheit. Du lebst jetzt mit deiner Familie in den USA. Die USA haben gerade gewählt und wir alle kennen das Resultat. Wie hast du das mit deiner Familie auch erlebt? Ich meine, du hast jetzt deine Kinder schon oft erwähnt, die gehen zur Schule, die bekommen das alles mit. Wie habt ihr jetzt die letzten Tage als Familie erlebt?
Ja, total spannend und es war für uns logischerweise auch, weil wir erstmal selbst eine sehr, sehr emotionale Extremerfahrung mitgemacht haben in Russland zu Beginn des Krieges, weil wir dort in Moskau waren und ich will das jetzt nicht vergleichen, Amerika-Präsidentschaftswahl mit dem, was in Russland passiert ist, auf keinen Fall, aber natürlich hast du erstmal gedacht, oh, das könnte ein sehr emotionaler, sehr hitziger Wahlkampf werden und im Alltag war relativ wenig zu sehen. Also es ist so auf den Straßen oder Wahlplakate oder all das war echt wenig zu sehen. Am Rockefeller Center waren wir 2 Tage vorher, bevor die Präsidentschaftswahl waren dort und da war im Prinzip das tendierte gegen null. Da war nicht so. Ich finde, dass der Wahlkampf, so wie wir es dann erlebt haben an diesem Tag, dass der relativ unspektakulär hier im Alltag echt über die Bühne gelaufen ist. Und auch natürlich reden wir auch hier im Büro mit unseren amerikanischen Trainern aus dem Staff, mit denen reden wir darüber und die haben das einfach auch so aufgenommen, dass sie gesagt haben, okay, es wird weitergehen, aber es wird jetzt nicht, wo du das Gefühl hast, oh Gott, was passiert jetzt, weil jetzt Donald Trump jetzt Präsident wurde, was wird jetzt aus diesem Land werden oder irgendetwas? Überhaupt nicht, sondern es ist klar, die einen, die haben mehr gefreut darüber, über die Situation und die anderen weniger, die anders gewählt hatten. Aber so im Alltag spürst du relativ wenig. Und wie wir dann generell diesen Mittwoch erlebt haben, der war schon sehr, sehr speziell, weil wir natürlich dann auch die Berichterstattung in Deutschland mitbekommen haben und wir aus deutscher Sicht uns so lange und so viele Gedanken darüber gemacht haben, wer wird der Präsident in Amerika, dass es für mich schon fast verrückt war an diesem Tag, wo der Präsident gewählt wurde, dass wir dann selbst in so eine Problematik reingekommen sind mit unserer Regierung. Und das fand ich schon, das fand ich der Wahnsinn eigentlich. Und deswegen war das eigentlich so dieses Gesamtpaket für uns als Deutsche in Amerika, war das war echt ein sehr, 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 sehr spannender Tag für uns, weil wir, wie gesagt, auf einen den Präsident erlebt haben, der dann hier gewählt wurde. Und auf der anderen Seite hast du gedacht, was geht denn bei uns jetzt gerade ab? So, und jetzt müssen wir uns alle besinnen und das Beste daraus machen, die Situation so annehmen, wie sie hier ist in diesem Land, in Amerika, mit dem Präsidenten und den Leuten und bei uns aber auch schnellstmöglich dann für uns aber auch eine Ordnung sorgen, und aber ohne sich treiben zu lassen jetzt auch von vielen, vielen Menschen jetzt auch, die jetzt denken in Deutschland, oh Gott, da geht jetzt alles auch im Bach runter. Ich glaube, dass wir trotzdem noch sehr, sehr viele vernünftige Leute haben, die schon wissen auch, wie man ein Land zu führen hat und darauf setze ich. Und es hat nichts damit zu tun, in der Vergangenheit, wie jetzt das Land geführt wird, über 0,0 überhaupt nicht. Und ich glaube, dass die Leute, die einfach jetzt die Verantwortung haben, hatten, dass sie auch eine sehr, sehr extreme Situation auch regieren mussten. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und ohne das jetzt in Pro und Contra ausufern zu lassen, aber ich finde, das sollte dann auch schon immer mit in eine Bewertung rein. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
Ja, es kommen auf jeden Fall, also ich finde, man hat sich im November auch gefragt, was passiert eigentlich gerade in der Welt. Und ich muss gestehen, dass ich dann immer manchmal mich in meine Sportbubble zurückziehe, in der das Leben irgendwie weitergehe. Man schreibt einen Text über ein Basketballspiel oder man absolviert eine Playoff-Season oder man absolviert Playoffs. Und es ist, ich meine, es hängt natürlich alles miteinander zusammen. Ich will gar nicht sagen, Sport ist Eskapismus und der Rest ist irgendwie die richtige Welt. Überhaupt nicht. Aber irgendwie war ich dann doch sehr froh darüber, dass man auch ja an anderen Stellen eben das Leben noch
auf jeden Fall
weitergeht.
Auf jeden Fall.
Wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Erstmal wollen wir natürlich wissen, du hast schon gesagt, am 23. ist euer nächstes Spiel. Was ist dein Take? Einmal, was ist deine Prophezeiung für das Endergebnis oder Win or Loss?
Nein, da bin ich ganz schlecht darin.
Oder darf man das nicht? Bist du abergläubisch oder so und darfst noch gar nichts vorher sagen?
Eigentlich hat es relativ wenig was mit dem Aberglauben zu tun, sondern es hat eher damit was zu tun, mit der Überzeugung, sich einfach nur darauf zu besinnen, all das, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, als zu sagen, okay, wir sind erfolgreich am Ende, sondern erst wirklich diesen kompletten Fokus, die komplette Arbeit, Energie reinzulegen, um die Voraussetzung erstmal zu schaffen, dass wir erfolgreich sind. So. Und natürlich, klar, das Ziel, logischerweise, die Hauptaufgabe ist, eine Runde weiterzukommen und dann ins Finale einzuziehen. So. Aber wie jetzt das Endergebnis aussieht, relativ schwierig, wie unser Spiel auszusehen hat. Da habe ich eine relativ klare Vorstellung, um ehrlich zu sein. Und ich hoffe, dass wir es dann auch umsetzen am Spieltag.
Ja, cool. Wie sieht es denn, wenn wir jetzt nicht nur bis zum 23.11. gucken, sondern in die weitere Zukunft? In, weiß ich nicht, sag mal, 3-4 Jahren.
Oh Gott, 3-4 Jahren. Da in sind welcher? Die Kinder älter, größer. Das ist mal das Erste. Das kann man garantieren. Ich werde auch älter. 3-4 Jahre dann, logischerweise. Aha. 4 Jahre. Bei 4 Jahren ist es 50 dann. 50 Jahre alt. Oh Gott, ey. Ich habe Freunde von mir, die sind jetzt 50 geworden, die sagen, ey, Sandro, macht nicht mehr so viel Spaß, das zu feiern.
Ihr könnt ja dann nochmal den Junggesellen-Trupp zusammenholen und dann wird es trotzdem eine gute Veranstaltung.
Genau,
aber,
so machen wir.
Aber ich möchte dich jetzt doch noch ein bisschen mehr festnageln, auch wenn es um die weite Zukunft geht.
Ja.
Wo siehst du dich da? Gibt es einen Verein, wo du sagen würdest, ey, die würde ich richtig gerne mal trainieren? Und sei es jetzt Hoboken als Assistenztrainer. aber gibt es da einen, der noch auf deiner Liste steht? Ja, vielleicht wird es der, aber vielleicht auch ein etwas höher Klassiker.
Naja, nein. Also ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so, wo ich jetzt hier die Traumvorstellung habe, irgendwas so zu planen, wo ich sage, okay, das wär's. Natürlich gibt es Situationen, wo du dann vielleicht mal so fühlen könntest, okay, das könnte passen, aber aktuell muss ich echt sagen, und selbst wenn das 3-4 Jahre noch so wäre, hier zu sein, dann ist es die Voraussetzung, dass wir extrem erfolgreich waren, weil dann würde das auch bedeuten, dass Red Bull zufrieden ist mit dem, was wir arbeiten und was wir an Atmosphäre hier hergestellt haben. So. Und das würde mich auch glücklich machen, um ehrlich zu sein, dann, wenn die Situation so ist. Oder, keine Ahnung, irgendwas passiert, Unvorhersehbares, und irgendjemand kommt auf die Idee zu sagen, das könnte ein ganz interessanter Trainer sein, ganz interessante Führungsperson sein. Dann wird man sehen, aber im Grunde bin ich echt sehr, sehr glücklich, sehr, sehr froh über diesen Schritt, den wir hier gemeinsam alle gemacht haben mit dem Trainerteam, mit den Familien, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Und das ist auch so. Also wirklich, ich würde sagen, wenn ich einen Traumverein hätte, aber geht nicht.
Gibt's da gar keinen sowas? Liverpool, Madrid oder so? Welche Spiele guckst du denn besonders gerne an?
Ich guck aktuell, also auf diesem Niveau, RB Leipzig, weil mein bester Freund da ist, weil wir das einfach unterstützen, das ist logisch. Und dann gucke ich, was Champions League betrifft, macht mittlerweile mein Sohn den Plan, welche Spiele wir uns anschauen. Weil das ist das Gute halt, wenn abends um 21 Uhr Champions League ist, ist dann halt bei uns um 15 Uhr in der Mittagszeit, gucken wir dann Champions League. Gucken wir Champions League und die Spiele bestimmt ganz klar mein Sohn, welche wir uns dann anschauen. Außer RB Leipzig, die gucken wir uns logischerweise gemeinsam an. Salzburg zwischendurch mal gucken wir uns auch an. Aber ansonsten diese Top-Vereine, ob es Real Madrid ist, ob es Barcelona ist, ob es Liverpool ist, da spielt schon der jeweilige Gegner dann auch eine Rolle, wenn mein Sohn sagt, okay, jetzt gucken wir uns Inter Mailand oder AC Mailand gegen Liverpool an. Okay, dann gucken wir uns das an.
Also, Sandro fühlt sich so wohl, pudelwohl wie noch nie in dem aktuellen Verein, im jetzigen Verein, und das ist erfolgreich. Und wir, Katharina, Felix und ich, wir drücken dir die Daumen für alle weiteren Spiele und hoffen, dass du weiter auf dieser Erfolgswelle reitest. Wir selbst werden natürlich jetzt auch die Spiele verfolgen, gerade das am 23. Und vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Wir haben zu danken. Und
nein, hat echt Spaß gemacht, ehrlich, hat echt Spaß gemacht. Und ich wünsche euch auch das Allerbeste. Liebe Grüße in die Heimat. Und ich würde sagen, Berlin ist auch eine Weltstadt auch, ne? Nicht vergessen.
Drei Viertel.
Also, ja, drei Viertel, okay. Aber alles Gute und vielen Dank. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch über viele, viele Themen zu
sprechen. Likewise, also war Wahnsinn.
Wir danken dir.
Deine Motivation, die kommt so durch das Mikrofon. Also.
Olli hält morgen gleich einen richtig guten Pep-Talk.
genau.
Super.
Ja, super.
Danke.